Wenn wir an Buß- und Bettag denken, ist es ja relativ vorgegeben, worum es an so einem Tag geht, ja, um Buße und um Gebet. Und ich habe mal so eine kleine Frage für uns mitgebracht. Was meint ihr eigentlich, wie oft im Neuen Testament zum Beispiel, nehmen wir das nur das Neue, wie oft im Neuen Testament die, ja, sozusagen die Aufgabe für uns drinsteht, dass wenn wir sündigen, wir Gott um Vergebung bitten sollen? So ins Blaue geschätzt. Was meint ihr? Ihr könnt auch reinrufen, wenn ihr mögt. Wie oft wird erwähnt, dass wir Gott um Vergebung bitten sollen, wenn wir denn sündigen? Ungefähr. 50 höre ich. Bietet jemand mehr oder weniger? 365. 30. Ich habe es auch mal nachgeschaut. Ich habe mal geguckt, in wie vielen Versen im Neuen Testament diese beiden Worte sozusagen in Kombination vorkommen, also bitten oder fragen und Vergebung, vergeben, also so in einem Satz, der dann ja irgendwie so lauten kann wie, ne, ich möchte dich um Vergebung bitten oder so in der Art, so in dieser Wortkonstellation. Und ich habe mal nachgeschaut und es kam kein Satz so richtig raus. Es kam kein Satz so richtig raus. Was am nächsten dran ist wahrscheinlich, ja, was am nächsten dran ist, ist dieses Stück aus dem Vaterunser, ja, Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld. Da ist ja, das klingt ja wie eine Bitte. Ja? Also ist es ja, es wird ja auch Bitte genannt. Das sind ja die Bitten des Vaterunsers. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also da ist die Bitte schon irgendwie drin. Aber wirklich diese Kombination von, naja, wenn du sündigst, dann bitte Gott um Vergebung. So oft taucht es gar nicht auf. Klar, wir lesen ganz viele Verse, wo Jesus Menschen vergibt. Wir lesen ganz viele Verse, wo uns gesagt wird, wir sollen anderen Menschen vergeben. Ja? 70 mal 7 Mal sollen wir einander vergeben und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Beispiele zu. Aber was bedeutet das jetzt? Ja? Bedeutet das, dass wir Gott nicht um Vergebung bitten sollen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist? Ist das jetzt die Konsequenz des Ganzen? Ich habe noch eine zweite Suche gemacht nach dem Wort Buße oder Umkehr. Und in der ganzen Bibel kommt es über 50 Mal vor, im Neuen Testament alleine über 30 Mal. Das Wort Buße tun, Buße, umkehren, Umkehr. Und wir werden also deutlich häufiger dazu aufgerufen, Buße zu tun oder umzukehren, als einfach nur, sage ich mal mit Anführungszeichen, einfach nur Gott um Vergebung zu bitten. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Beispiel aus meiner Kindheit. Ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich. Und wir haben eine Zeit lang versucht, den Rekord aufzustellen, wie doll und wie oft Geschwister sich streiten können. Wir waren, glaube ich, ziemlich nahe dran. Also Europameister waren wir wahrscheinlich. Wir waren ziemlich nahe dran. Wir haben uns über alle, eine Zeit lang über alles Mögliche gestritten. Egal was, es hat nur einer gesucht und geguckt, wo erwische ich ihn jetzt. Und dann kam irgendwann, vielleicht kennt ihr es von zu Hause, je nachdem auf der Erwachsenen- oder Kinderseite, kommt irgendwann der Moment, wo ein Elternteil im Zimmer steht und sagt, so, was ist hier los? Antwort ist dann auch manchmal gar nicht mehr so wichtig, aber es geht darum, dass dann etwas kommt, nämlich, jetzt entschuldigt ihr euch beieinander. Jetzt sagst du, dass es dir leid tut, macht man dann, ich habe mich bei meinem Bruder entschuldigt oder er bei mir, je nachdem, wo man gerade festgestellt hat, wer denn angefangen hat, ja, haben wir uns entschuldigt. Ja, und tat es einem aber wirklich leid? Vielleicht ein Blick auf den nächsten Tag und ihr vermutet, was kommt. Es ging von vorne los. Ja? Man hat gesagt, es tut mir leid oder man hat sich entschuldigt. Und am nächsten Tag hat man wieder was gefunden, wo man sich wunderbar drüber streiten konnte. Das Schöne ist, inzwischen ist es nicht mehr so. Ja, wir sind jetzt beide gut erwachsen geworden langsam und streiten uns nicht mehr über alles Mögliche. Also das muss man auch dazu sagen. Aber es gab so eine Zeit, da war quasi, außen war Entschuldigung, innen drin aber nicht so richtig. Innen drin hat man trotzdem überlegt, wie kann man den anderen auf die Palme bringen. Also es war eigentlich keine echte Veränderung. Es war so ein von außen, jetzt entschuldigst du dich aber mal. Ja, es war ein Unterschied zwischen innen und außen. Ein ziemlich großer Unterschied zwischen innen und außen. Und ich glaube, da sind wir auf der Spur für heute, weil dieser Unterschied zwischen innen und außen, das ist auch der Unterschied zwischen ich bitte nur, wieder mit Anführungszeichen, ich bitte nur um Vergebung oder ich tue Buße. Ich kehre um. Und das wollen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen. Was bedeutet Buße tun? Was bedeutet umkehren? Ich habe so ein paar gängige Definitionen mal angeguckt. Und da geht es um Umkehren, da geht es um eine Beziehung wiederherstellen. Da geht es darum, dass man etwas lässt, was man vorher getan hat. Da geht es auch um Eingestehen, um Erkenntnis von Schuld in ganz vielen Definitionen. Und wenn man das mal so unterm Strich sich anschaut, dann hat es immer was damit zu tun, dass sich etwas verändert. Ja? Diese Veränderung, die ist immer mit drin, wenn es darum geht, was bedeutet es eigentlich, Buße zu tun oder was bedeutet es eigentlich, umzukehren. Veränderung. Veränderung ist die Basis dafür. Die Basis für echte Umkehr. Das heißt, wenn Gott sagt, tut Buße, ja, damit ist ja das eine, sozusagen das erste große Wort, was Jesus eigentlich sagt in Markus 1, ja, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann sagt er damit, verändert was. Es soll sich etwas verändern in deinem Leben. Nicht nur äußerlich, innerlich soll sich etwas verändern. Dann sollen wir vielleicht ändern, wie wir über Dinge denken. Vielleicht sollen wir ändern, wie wir unser Leben leben oder Handlungen ändern, die wir tun, vielleicht manche auch ganz lassen. Dann sollen wir uns Gott wieder neu zuwenden, umkehren. Und vielleicht ahnst du schon oder überlegst gerade so, ja, wie ist das denn bei mir? Was ist denn was in meinem Leben, was da unter dieses, man sollte Veränderung anstreben, fallen könnte? Und denkst, oh, das ist ja gar nicht so einfach. Ja? Das ist wieder wie, ne? Wenn die Eltern da stehen und sagen, jetzt entschuldige dich mal, zu sagen, es tut mir leid, ist leicht. Es dann aber auch am nächsten Tag anders zu machen, ist manchmal gar nicht so leicht. Und das ist für uns im Erwachsenenalter bei anderen Dingen ja manchmal gleich geblieben dann. Zu sagen, ich ändere mich, ist leichter, als sich wirklich zu verändern. Und deshalb merken wir, wie bestimmte Muster in unserem Leben auch immer wieder auftauchen. Wie du vielleicht etwas in deinem Leben siehst, wo du denkst, okay, das ist falsch. Ja, wenn ich mir anschaue, wie Gott möchte, dass mein Leben sein soll, in Liebe gelebt oder mit Nächstenliebe oder mit Gnade, mit Demut, mit sich auch mal zurücknehmen. Und genauso merkst du aber vielleicht, dass manche Punkte in deinem Leben einfach immer wieder auftauchen. Dass es bestimmte Dinge gibt, die dich immer wieder reizen, zum Beispiel wütend zu werden. Obwohl du genau weißt, ich sollte hier jetzt gerade gar nicht wütend werden. Und trotzdem passiert es. Und du nimmst dir vor, nächstes Mal werde ich das nicht. Und es passiert trotzdem wieder. Weil Veränderung manchmal gar nicht so einfach ist in unserem Leben. Gerade bei Dingen, die sich vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte so richtig tief reingefressen haben in uns. Ja? Und jedes Mal sagt man dann ja vielleicht, oh Gott, es tut mir leid. Und das ist gut, wenn wir das sagen. Ja, es ist gut, wenn wir das sagen. Sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich aus der Haut gefahren bin. Und trotzdem passiert es wieder. Und was machen wir damit, mit dieser Erkenntnis? Was machen wir damit, dass wir manchmal Dinge sagen, die dann aber gar nicht so viel Veränderung mit sich bringen, wie wir uns das wünschen? Das muss man ja auch sagen. Ja, ich wünsche es mir ja, dass es anders ist, aber ich erlebe es dann nicht immer. Wir haben eben eine Bibellesung gehört, die vielleicht aufs erste Hören ungewohnt war für den Bußbeter. Man hat vielleicht mit was anderem gerechnet. Vielleicht hat man mit einer Lesung gerechnet, wie, was ich vorhin sagte, Markus 1. Jesus kommt, stellt sich hin und das Erste, was er den Leuten sagt, ist, kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Oder etwas anderes, wo Jesus jemanden heilt oder ein Wunder tut oder Sünden vergibt und sagt, und nun sündige nie wieder, geh nach Hause, lebe dein Leben jetzt mit Gott. Und stattdessen hören wir etwas, wie Jesus sich mit seinen Jüngern, mit den Menschen unterhält und sagt, naja, hey, wenn du dich in deinem Leben sorgst, dann sorg dich doch nicht. Schau dir mal die Vögel an. Für die ist gesorgt. Gott sorgt für die. Warum sorgst du dich? Ich möchte nämlich, dass wir dieses kleine Stück nehmen, dieses kleine Stück, das Jesus gepredigt hat in der Bergpredigt, und mal schauen, wie das Muster da drin ist. Weil Jesus macht da was ziemlich Schlaues. Er macht was ziemlich Schlaues, was wir, glaube ich, sehr gut anwenden können, wenn unsere Buße in unserem Leben, unsere immer wieder Umkehr zu Gott, unser Versuch, das Leben mit Gott zu leben, wenn das nicht nur ein Versuch bleiben soll. Wenn das nicht nur ein äußerliches "Es tut mir leid" sein soll, sondern ein auch innerliches "Da hat sich was getan in meinem Leben." Fangen wir mal an. Jesus sagt ja, damit beginnt er ja, dieses kleine Stückchen sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen. Ja? Er sagt, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, weil Gott für uns sorgt. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um euer Leben, um das, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. So beginnt er. Und ich glaube, wir kennen alle diesen Text, haben den schon mal gehört. Vielleicht gerade in Situationen schlagen wir den immer mal wieder auf, das kenne ich von mir, wenn diese Sorgen da sind. Wenn ich mich sorge, wenn ich mir um Dinge Gedanken mache und denke, ach, eigentlich müsste ich nicht. Guck nochmal, was Jesus sagt. Er sagt ja auch, sorg dich nicht. Ja, sorg dich nicht. Und trotzdem erwische ich mich bei ähnlichen Dingen, wenn ich mir Sorgen mache. Es sind am Ende des Tages immer ähnliche Dinge, um die ich mir Sorgen mache. Und es gibt Dinge in meinem Leben, da mache ich mir keine Sorgen drum. Passiert nicht, ja? Ob ich irgendwie, weiß ich nicht, morgens ins Auto steige und denke, oh, ich habe ja vergessen zu tanken. Ist mir noch nie passiert tatsächlich. Also mein Auto ist getankt, das ist so, das ist ein Bereich meines Lebens, und dem mache ich mir keine Sorgen, weil ich es weiß. Und dann gibt es Bereiche meines Lebens, da mache ich mir Sorgen. Wenn auf einmal ganz unerwartet nachts um eine Uhrzeit, wo es gar nicht sein sollte, das Handy klingelt, dann denke ich, oh, was ist jetzt los, da muss was passiert sein. Und auf dem Weg zum Telefon hin macht mein Kopf schon Szenarien, warum jetzt um 22:30 abends jemand anruft. Das kann ja nicht sein. Gunnar, ich wollte nur mal kurz sagen, ich finde dich total gut. Im Normalfall sind das nicht die Anrufe nachts um 22:30. Ja? Also es gibt Situationen in meinem Leben, da kommen automatisch Sorgen. Es gibt Situationen in meinem Leben, da mache ich mir keine Sorgen. Da gibt es keine Sorgen. Und immer wieder stelle ich trotzdem fest, in den Teilen, wo ich mir Sorgen mache, dass am Ende, wenn ich da durch bin, durch das, was auch immer das war, zum Beispiel der Telefonanruf abends um 22:30, dass Gott mich durchbegleitet hat. Egal, was jetzt auch wirklich am anderen Ende dieses Telefonats auf mich gewartet hat. Ja? Dass, wenn das alles durchstanden ist, auch wenn es eine schwierige Situation war, dass Gott dabei war, dass er treu ist, dass er gnädig ist, dass er mit Liebe dabei ist an meiner Seite. Und was passiert, wenn beim nächsten Mal um 22:30 abends das Telefon klingelt? Mach mir Sorgen. Ich denke, das ist wie so ein Teufelskreis der Sorge. Und ich denke jedes Mal, na, Jesus hat ja gesagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, sagt Jesus. Warum sagt er das? Weil er weiß, dass wir uns Sorgen machen. Und dieses Sorgen machen, das wollen wir mal als Beispiel nehmen. Und ich habe uns 4 kleine Schritte mitgebracht, die uns helfen können, wenn wir wirklich bei dem Bereich unseres Lebens, der immer wieder auftaucht, und wo wir immer wieder merken, eigentlich will ich da gar nicht sein. Eigentlich will ich so gar nicht sein. Eigentlich will ich so gar nicht reagieren. Wie wir das angehen können, mit Hilfe von unserem kleinen Text mit den schönen Vögelchen auf dem Baum, wollen wir von Jesus lernen, wie wir mit sowas umgehen. Denn das Erste, was Jesus hier macht, ist, dass er etwas beobachtet. Er sagt ja den Jüngern nicht nur, mach dir keine Sorgen. Denn was passiert, wenn man jemandem sagt, mach dir keine Sorgen, dann macht er sich Sorgen. Das ist wie, denkt nicht an den pinken Elefanten. Woran habt ihr gedacht? An den pinken Elefanten. Sondern Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, schaut mal die Vögel auf dem Baum. Ja? Er lenkt den Blick von den Leuten, die ihm zuhören, weg von dem, was sie gerade in ihren Gedanken haben. Von dem Ersten, was kommt, bei dem Stichwort Sorgen, lenkt er ihren Blick weg. Er sagt, naja, wir machen uns Sorgen, Vögel nicht, weil die sind versorgt. Die machen sich keine Sorgen. Er zeigt mit dem Vergleich, was Gott tut. Und das ist manchmal ziemlich schlau, wenn man das in so einem Vergleich sieht, weil es das manchmal leichter macht, für mich selber anzunehmen. Ja, es fällt mir manchmal leichter, die Gnade Gottes, die Versorgung Gottes als eine echte Realität zu sehen, wenn mir jemand davon erzählt, wie das in seinem Leben passiert oder in dem Leben von jemand anders, als wenn ich in der Situation bin und jetzt gerade darauf warten, darauf vertrauen muss. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, schau dir mal die Vögel an. Die machen sich nämlich auch keine Sorgen. Und daraus sollen die Leute lernen, naja, da hast du ein Beispiel. Da hast du ein Beispiel, jetzt schau mal auf dich zurück. Ja, jetzt schau mal auf dich zurück. Schau mal offen und ehrlich auf dich zurück. Nicht nur auf die anderen. Schau auf dich zurück, beobachte, was da los ist und frag dich, wo kommen diese Sorgen her? Warum ist es so? Warum ist es so? Und dieser erste Schritt, bevor wir überhaupt etwas machen können, ist erstmal zu beobachten, zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Nicht schauen, was der andere getan hat, sondern auf uns schauen, was da los ist. Und das kann manchmal gar nicht so einfach sein. Ja? Weil genauso wie die Jünger und die Menschen, die zuhören, dort sehen, naja, bei den Vögeln, und trotzdem mache ich mir Sorgen, so merken wir auch manchmal, ja, und ich bin jemand, der jemanden verletzt hat, der jemanden wehgetan hat, der jemanden nicht gesehen hat, der gesehen werden müsste. Das beobachten wir erstmal. Stellen das fest. Offen und ehrlich. Vor Gott, der uns sieht. Das ist das Erste. Das Zweite. Jesus sagt, naja, schaut euch die Vögel an, zählt auf und sagt dann, und seid ihr nicht so viel mehr wert in Gottes Augen? Seid ihr nicht so viel mehr als diese Vögel, die sich keine Sorgen machen, weil sie versorgt sind? Seid ihr als Menschen, als Schöpfung nicht so viel mehr als das? Jesus sagt, der nächste Schritt ist, dass wir erstmal reflektieren, wo wir eigentlich gerade sind. Wer wir eigentlich sind. Ja, so kleine Vögelchen auf dem Baum, die sind wertvoll. Und wir sind noch wertvoller. Jesus möchte, dass wir die Dinge in die richtige Perspektive rücken. Dass wir überlegen, warum habe ich so gehandelt, wie ich gehandelt habe? Warum fühle ich mich manchmal so, wie ich mich fühle? Warum kommen diese oder jede Emotion immer, wenn ich in so einer Situation bin? Einen Schritt zurücktreten, ja? Reflektieren. Als nächstes, wenn wir beobachtet haben, wenn wir reflektiert haben, dann können wir hier sehen, wie Jesus die Leute anleitet, dass sie dann anfangen, ihr Handeln zu verändern. Jetzt kommt erst der Schritt, wo es eigentlich ums Handeln geht. Ja, wenn wir angefangen haben bei dem Punkt, naja, so und so möchte ich nicht reagieren, das und das möchte ich nicht mehr tun, dann kommen wir jetzt erst beim dritten Punkt dazu. Wir beobachten erst, wir reflektieren, warum wir so handeln, warum wir so reagieren, warum wir diese Emotionen haben und planen dann, was anders sein müsste. Was wirklich anders sein müsste. Und wie machen wir das? Aus Glauben. Nicht aus irgendwie Selbstverbesserung. Nicht aus, naja, andere sind halt auch anders. Andere kriegen es auch hin. Sondern wir tun es aus Glauben. Aus Glauben handeln wir. Später lesen wir in der Bibel, ein Glaube ohne Werke, der ist tot. Und damit ist nicht gemeint, wir sollen uns unseren Glauben verdienen, wir sollen uns unseren Himmel verdienen, sondern damit ist gemeint, dass der Glaube Früchte tragen soll. Dass Glaube etwas im Leben verändert. Dass das Vertrauen auf Gott, ja, wie die Vögel, dass das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen versorgt zu sein, das Vertrauen geliebt zu sein, das Vertrauen angenommen zu sein, dass das Früchte in unserem Leben trägt. Dass das etwas verändert an dem, wie ich lebe, wie ich reagiere, wie ich handle. Jesus sagt, es gibt eine andere Art zu antworten auf das, was du erlebst. Es gibt eine andere Art, wie du dein Leben leben kannst. Und wie kann das aussehen? Das kommt ziemlich zum Schluss von diesem kleinen Abschnitt. Er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Und wir sind jetzt hier noch ein bisschen in dem Sorgentext. Ja? Trachte nach dem Reich Gottes, dann werden alle anderen Sorgen kleiner. Und genauso können wir aber auch sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das setzt all die Dinge in die Perspektive, die in deinem Leben vielleicht gerade schieflaufen. Trachte nach dem Reich Gottes, wenn du merkst, dass Wut in dir ist. Trachte nach dem Reich Gottes, wenn du merkst, dass Neid in dir ist. Trachte nach dem Reich Gottes, wenn du merkst, dass die Sünde hinter der Ecke lauert. Trachte nach dem Reich Gottes. Vertraue auf Gott. Handle aus Glauben. Das ist sozusagen der Kompass, nach dem wir unser Handeln ausrichten sollen. Trachte nach dem Reich Gottes, wenn du diese Buße, diese Suche, diese Umkehr nach Gott machen möchtest. Wir übergeben Gott damit die Kontrolle über die Dinge. Und das ist gut. Und manchmal gar nicht so einfach, weil das Vertrauen erfordert. Aber Vertrauen ist die Grundlage unseres Glaubens. Vertrauen darauf, dass Jesus nicht umsonst da war. Vertrauen darauf, dass das Kreuz von vor 2000 Jahren bis heute, heute Abend, an diesem Buß- und Bettag, seine Wirkung, seine Kraft nicht im Geringsten verloren hat. Vertrauen darauf, dass Gott jetzt hier ist und sieht, was in deinem Leben los ist. Auch die dunklen Flecken, die du manchmal verstecken möchtest, vor anderen sowieso, aber auch gerne mal vor mir selber. Dass Gott das sehen kann mit einem liebevollen Blick, der dir sagt, komm nach Hause zum Vater. Komm nach Hause zu mir. Kehr um von dem, was dein Leben kaputt macht. Kehr um und lass dein Leben neu werden. Lass dein Leben neu werden. Und jetzt sind wir beim vierten Punkt. Und das ist das eigentliche Handeln. Wenn ich am Anfang gesagt habe, ich möchte so und so nicht reagieren, ich möchte das und das nicht mehr tun, dann sind wir jetzt in Gedanken diesen Weg bis dahin gegangen. Wir haben beobachtet, wie unser Leben aussieht. Wir haben reflektiert, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun, was da vielleicht unterliegt. Vielleicht ein gebrochenes Selbstvertrauen, ein gebrochenes Vertrauen auf Gott. Und hören dann, dass der eigentliche Kompass, der eigentliche Weg unseres Lebens in Jesus zu finden ist. Trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachte danach, richte dich danach aus. Vertrau auf Gott. Und von diesem Punkt aus, von diesem neuen Startpunkt aus, gehen wir den nächsten Schritt. Gehen wir das an, was in unserem Leben los ist. Luther hat es ja in seiner ersten These zusammengefasst und gesagt, ja, Jesus sagt, kehr um, tu Buße und jeder Tag, das ganze christliche Leben soll genau das sein. Klingt vielleicht anstrengend jetzt erstmal, ne? Und dann muss ich jetzt jeden Tag diese vier Schritte durchmachen. Muss ich mich jetzt jeden Tag quasi immer einen Schritt zurücktreten, erstmal alles beobachten und gucken, Liste machen, aufschreiben, okay, wie habe ich wann reagiert und was ist jetzt, okay, Königreich und wie komme ich jetzt da? Jein. Wir müssen es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und wenn es nur das ist, dann merkt ihr diesen Satz. Trachte nach dem Reich Gottes. Richte dich nach dem Reich Gottes aus. In den Situationen deines Lebens. Seien es die schönen, seien es die schweren. Sind es die glücklichen, sind es die traurigen. Dann richte dich nach dem Reich Gottes aus. Richte dich danach aus, in dem Reich Gottes zu wachsen, zu blühen, im Glauben stärker zu werden. Das ist ein Prozess. Das ist ein Weg. Ja. Nicht umsonst wurde das Christentum in seinen Anfängen der Weg genannt. Ja, es ist ein Weg, den Jesus mit uns geht. Durch alles hindurch. Und vielleicht sind dir in den letzten Minuten schon manche Dinge im Kopf, in der Seele, im Herz aufgeploppt, wo du merkst, ah, das wäre eigentlich der Startpunkt für genau das in meinem Leben. Das wäre genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, vielleicht im letzten Jahr, in den letzten Monaten, da muss ich umkehren. Da ist Buße notwendig. Ja, und jetzt wissen wir ja, dass Buße mehr ist als einfach nur, in Anführungszeichen, um Verzeihung bitten. Buße ist das Leben neu ausrichten mit Blickrichtung auf Gott hin. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann möchte ich jetzt, wenn du da gerade was entdeckt hast, gerne gemeinsam mit dir, gemeinsam mit euch beten. Weil Buß- und Bettag heißt das heute. Das heißt, wir beten jetzt gemeinsam und wollen das vor Gott bringen, was in unserem Herz vielleicht gerade neu aufgedeckt wurde. Vater, wir sind hier heute und haben etwas darüber gehört, dass Vögel auf Bäumen sitzen und sich keine Sorgen machen müssen. Und das ist ein schönes Bild, ein ruhiges Bild. Und manchmal ist der Kontrast dazu mitten in uns drin. Manchmal ist der Kontrast dazu die Grube in unserer Seele, die Grube in unserem Herzen. Und jeder von uns hat vielleicht gerade das eine oder andere vor Augen, wo wir umkehren wollen. Vielleicht ist es was ganz Konkretes. Vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht ist es etwas, was wir immer wieder tun. Vielleicht ist es eine Emotion, die manchmal zu stark wird in unserem Leben. Gott, vielleicht ist es aber auch so etwas, das ganz durch uns hindurch geht. Vielleicht merken wir auch gerade, dass wir uns insgesamt als Person mit Körper, Leib, mit Seele, mit Geist ganz neu wieder auf dich ausrichten wollen. Gott, das wollen wir jetzt vor dich bringen. Wir wollen das vor dich bringen, was unser Leben schwer macht, was unsere Seele traurig macht, was uns von dir trennt. Und Gott, wir legen es vor dich hin, weil wir es gesehen haben an uns, weil wir realisiert haben, dass es sich wiederholt, dass es so ein Kreislauf ist und weil wir in dem nächsten Schritt diese Veränderung, dieses Neuausrichten nach dir praktizieren wollen. Gott, in einem Moment der Stille legen wir vor dich, was uns da gerade beschäftigt und wovon wir umkehren wollen. Und Gott, wir wissen, keine Last ist zu groß für dich, keine Schuld zu schwer. Am Kreuz hast du alles getragen, für uns, für mich, für jeden Einzelnen hier. Lass uns darauf vertrauen. Das soll die Richtschnur unseres Lebens sein. Das soll uns begleiten in den Alltag, in jeden Tag hinein, mit der Gewissheit leben, du bist für uns gestorben und auferstanden. Mit der Gewissheit leben, dass wir dadurch befreit sind, dass wir nach dem Reich Gottes trachten. Und Gott, immer wieder und gerade in diesen Momenten sprichst du uns zu, deine Schuld ist dir vergeben. Du bist frei. Du begleitest uns. Du gehst mit uns. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen.